dass wenn man also heute in der Merchandising-Runde fragt, was ist der beste Artikel, sagen die erstens Trikot, zweitens Trikot, drittes Trikot. Aber man muss dabei wissen, diese Trikots sind natürlich heute sehr unterschiedlich. Wir haben sehr viele Arten von Trikots. Es geht nicht mehr nur um das eine Heimtrikot. Dazu ist der Rhythmus der Trikot-Neuerscheinung auch viel kürzer geworden. Im Frühjahr war das also nur alle 2 Jahre. Inzwischen aber ist Bayern München nach wie vor in einer Größenordnung als bestverkaufender deutscher Club. Liegt so ungefähr 1,7, 1,8 und damit sind jetzt nur die rein offiziellen Spielkleidungen gemeint. Wenn man noch die Aufwärmtrikots, die Trainingstrikots oder noch die Warmlauftrikots und anderes dazu zählt, kommt man natürlich noch auf viel mehr Trikots. Deswegen gibt es auch manche Statistiken, die dann zeigen, Bayern München verkaufe an die 3 Millionen Trikots, was aber eben nicht exakt mit der Spielkleidung verkauft, mit dem Spielkleidungsverkauf übereinstimmt. Wir in unserer Statistik haben immer nur die reine offizielle Spielkleidung.
Hallo, herzlich willkommen zur ersten Stoffkunde-Ausgabe. Und ich bin heute Gast bei einem Herrn, einem Menschen, den ich sehr verehre, muss ich dazu sagen. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und ihr habt auch schon in der Stoffkunde sehr oft von ihm gelesen. Dr. Peter Rohlmann, der in manchen Kreisen als Merchandising-Papst genannt wird, der das hat er mir aber gerade im Vorgespräch gesagt, was er überhaupt nicht mag. Da kann er gleich auch gerne was zu sagen, wenn er möchte. Und wir fangen heute einfach mal an, ein bisschen auch ihn erstmal vorzustellen, weil einige von euch haben zwar über ihn gelesen, aber ihn selber kennt ihr vielleicht noch nicht. Ich lese halt seine Sachen schon seit vielen Jahren. Er hat auch meinem ersten Bundesliga-Trikotbuch mir als Interviewpartner schon zur Verfügung gestanden und hat auch beim Gladbach-Trikotbuch seine Expertise mit eingegeben. Und wie gesagt, ich berichte in der Stoffkunde ja regelmäßig über seinen Fanartikelbarometer, Sachen, die er mitteilt. Herzlich willkommen, lieber Dr. Rohlmann.
Ja, danke für die Einladung und bin gern dabei.
Herr Dr. Rohlmann, ein klein bisschen in Ihren Lebenslauf vorab, bevor wir in die Trikotthemen einsteigen. Sie haben 1973 Ihr BWL-Studium absolviert und haben danach promoviert. Worin haben Sie promoviert?
Ja, ich bin also nach dem Studium zunächst an der Hochschule geblieben, habe die Chance bekommen, bei dem damals aufkommenden Marketing- und Protagonisten Professor Dr. Meffert Assistent sein zu dürfen, habe da sehr viel gelernt, sehr viel erfahren und mit diesem Hintergrundwissen hatte ich ein gutes Rüstzeug für die Folgezeit.
Dann sind Sie anschließend in Ihr elterliches Unternehmen eingetreten und das wusste ich auch nicht. Sie haben mir erzählt, dass Sie 20 Jahre, bevor Sie angefangen haben mit PR-Marketing, haben Sie 20 Jahre für Ihr elterliches Unternehmen gearbeitet?
Ja, das ist in der Tat richtig. Ich gehöre zu der Generation, die auch dem Ruf der Eltern gerne gefolgt ist und habe also zunächst in einem elterlichen Unternehmen, ein Großhandelsunternehmen, teilweise Strickwaren, teilweise Non-Food-Artikel gearbeitet, über 20 Jahre, bis ich dann selber meinem Bedürfnis, noch mehr Marketing zu machen, gefolgt bin und habe Mitte der 90er Jahre PR-Marketing gegründet.
Wie ist das zustande gekommen?
Ja, es war so, dass ich im Bekanntenkreis und rundherum sich rumgesprochen hatte, dass ich auf meinem Marketing ein bisschen was beitragen kann und haben mich immer wieder verschiedenste Leute, Freunde, Bekannte und auch Empfehlungen dann angesprochen. Und irgendwann musste ich das institutionalisieren. Das heißt, ich musste das in eine Form bringen, wo ich auch entsprechend dann mal Rechnungen schreiben konnte, wo ich das Ganze institutionalisiert habe mit entsprechender Ansprechbarkeit, Telefonnummer, mit entsprechenden Webseiten und anderen Dingen mehr. Und so hat sich das dann langsam entwickelt, dass ich in dem Bereich Marketing im Allgemeinen, noch nicht Sport, allgemein Marketing angefangen bin.
Und dann, wann haben Sie praktisch das zu Ihrem Hauptberuf gemacht?
Ja, es ist quasi, wenn man so will, mit dem 50. Lebensjahr oder knapp 50. Lebensjahr bin ich dann angefangen, mich voll auf diesen Bereich zu konzentrieren. Das heißt, das Thema Marketing in Form von Beratung, Forschung und auch letztendlich Publikation waren das Thema, mit dem ich angefangen bin. Dozententätigkeit kam dann auch noch dazu und es hat sich also dann immer mehr Richtung Sport entwickelt. Und das ist auch ein Bereich, der natürlich so abwechslungsreich ist, dass man da nie fertig wird.
Sie haben dann 1997 Ihr erstes Buch veröffentlicht.
1997 war das erste Buch, das war zum Thema Sport Merchandising, also nach der Promotion, das zweite, aber im Grunde das erste Buch im Sportbusiness-Bereich und hieß Sport Marketing und Sport Merchandising, weil ich festgestellt hatte, dass in dem aufkommenden Boom des sich anbahnenden Fanartikelgeschäftes im Bereich des Profifußballs keine Grundlagen da waren und dem habe ich mich dann gewidmet.
Wie kam diese Sympathie für den Fußball, für den Sport? Haben Sie selbst aktiv Sport betrieben?
Ja, ich bin selber also aktiver Fußballer gewesen, hat allerdings nur für die höchste Amateurklasse gereicht. Im Profibereich war ich nicht, habe allerdings den Vorteil gehabt, während meines Studiums in einer Auswahlmannschaft der Universität Münster spielen zu können, wo zahlreiche später in der Bundesliga tätige Leute auch waren. Und diese Verbindung hat mir auch ab und zu mal Türen geöffnet und auch Möglichkeiten gegeben, mich rückzuversichern.
Also war diese Entscheidung in den Sportbereich auch eine, bei mir ist es ja eine Leidenschaft für das Thema. Ich habe ja als Kind ja angefangen, mir die Sportkicker-Sonderhefte anzugucken und Trikotsponsoren zu gucken, wer ist der Ausrüster. Hatten Sie solche emotionalen Verbindungen auch schon früh, dass Sie sagen, okay, mich interessiert dieses Thema Sportbusiness oder jetzt, ich meine, wie sind älter, aber irgendwann später, wo Sie sagen, in der Zeit, wo Sie sie gegründet haben oder vorher schon in Ihrer Tätigkeit, dass Sie sagen, okay, da ist Thema, das verfolge ich auch schon privat ein bisschen?
Also ich habe das immer, ich war Fußballer mit Herz und Leib und Seele und wenn man heute davon hört, was im Amateurfußball bereits für Gehälter oder für Gelder gezahlt werden, ich habe also wirklich das nicht gekannt, dass sowas gibt, sondern das waren wirklich noch Sportgemeinschaft und Teams, die da auftraten und ich fühlte mich wohl mit den Jungs, den Leuten, die ich kannte und mit denen ich aufgewachsen war und wir haben schöne Erfolge zusammen gehabt und das war das Wichtigste. Aber was Sie ansprechen, ist richtig. Natürlich habe ich nachher auch als Privatperson verfolgt, wie sich das Fußballbusiness, der Profisport generell, wie sich Dinge entwickeln. Ich war Kicker-Abonnent und solche Dinge, deswegen habe ich immer den Draht zum Sportbusiness gehabt, aber es war nicht der Fokus von mir, in das Sportbusiness als Marketingmensch reinzugehen. Das kam erst durch zufällige Umstände.
Aber es hat Ihnen auch Spaß gemacht, als absolut, Sie dann reingekommen sind.
Die Begeisterung ist ja nach wie vor da. Und ja. Ich lebe auch dafür und mache vielleicht auch manche Sachen, die nicht unbedingt immer sich in barer Münze sofort niederschlagen, weil ich einfach finde, der Sport ist so ein belebendes Element für die Gesellschaft und auch ein Kitt, der die Gesellschaft zusammenhalten kann, der viele vereint, unterschiedlichster Art. Und das macht Spaß, einfach an diesem Thema teilzuhaben.
Ein Jahr nach Ihrem ersten Buch haben Sie, wie heißt der Titel eigentlich des ersten Buches?
Das Buch hieß Sport Marketing und Sport Merchandising, dargestellt an Beispielen des deutschen Profifußballs.
Und Sie hatten mir gerade auch dazu erzählt, Sie hatten das versucht, dann einen Verlag anzubieten, aber Sie haben da keinen gefunden und haben das dann praktisch, wie ich es heute mache, auf anderen Wegen, praktisch im Selbstverlag.
Ja, wenn man manchmal als, sagen wir mal, Rufer in der Wüste anfängt und bringt als erstes ein Thema auf, das ist nicht immer so, dass alle gleich klatschen. Schnurra schreien, da muss man manchmal dann auch ein bisschen Missionar oder sagen wir mal der erste Pionier sein, der da etwas auf den Weg bringt. Und ich habe festgestellt Mitte der 90er Jahre, dass also offenkundig die Verlagswelt noch nicht reif war, um so etwas zu drucken, aufzunehmen oder breiter zu publizieren und musste damals dann eben zum Eigenverlag greifen. Aber immerhin, es haben 200 Leute haben dann das Buch damals oder 200 Vereine haben damals das Buch gekauft.
Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil dann haben wir irgendwie die gleiche Followerzahl, Käuferzahl, also da bewegen wir uns auf dem gleichen Niveau wie ich damals. Das heißt, ich habe auch noch Wachstumschancen.
Die Wachstum ist immer möglich.
Ja. Der erste Fanartikel-Report kam dann 1998. Und wie ist es dazu gekommen und was hat Sie dazu bewegt, sowas zu machen?
Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es das erste Buch gab, was ich da in den Jahren 95 bis 97 auf den Weg gebracht habe, wirklich recherchiert, in der Universitätsbibliothek gesessen und. Und Marketingleute versuchen auch immer etwas weiterzutreiben und ich sah, dass die Datenbasis zum Thema Fanartikelgeschäft in Deutschland gar nicht da war. Und deshalb war es mir ein Anliegen, eine Art Stimmungsbarometer regelmäßig auf den Weg zu bringen, wo man erkennen konnte, wie entwickelt sich das Geschäft, in welche Richtung läuft das, welche Facetten sind wichtig, woran muss man besonders denken, was ist besonders erfolgreich, warum geht das eine, warum das andere nicht. Und insofern habe ich dann versucht, dieses Fanartikelbarometer als Folge des ersten Buches, das die Grundlagen zum Sportmerchandising gelegt hat, dieses Fanartikelbarometer zu machen. Und ich habe das, wie gesagt, bis heute durchziehen können. Es ist inzwischen das 8. 28. Fanartikelbarometer erschienen. Und auch wenn ich jetzt langsam in meinem Alter bin, wo es andere auch ein bisschen mitmachen dürfen, bin ich jetzt nur noch im Hintergrund tätig und habe das Ganze abgegeben an die ESB und Professor Florian Redmüller.
Wie haben Sie denn damals den ersten vertrieben? Also wenn Sie sagen, das Buch haben Sie im Eigenverlag gemacht, dann müsste der erste Fanartikelbarometer ja auch im Eigenverlag oder eigene Aktion gewesen sein.
Also ich habe im gesamten Ablauf meiner Tätigkeit im Bereich Sportbusiness immer wieder Sonderstudien, Sonderforschung gemacht und diese Studien sind immer im Eigenverlag herausgekommen. Es gab auch einige Publikationen, Interviews in Fachzeitschriften oder auch einmal Beiträge für Fachzeitschriften, wo bestimmte Dinge mal publiziert worden sind. Aber ansonsten war es also mein Anliegen, immer solche Studien als eigenständige Handausgabe mehr oder weniger oder Eigenverlagsausgabe von mir selber herauszugeben.
Wie viel Umfang hatte denn der erste Fanartikel-Katalog oder der erste Fanartikel-Barometer?
Der erste Fanartikel-Barometer hatte nur 5 Fragen und hatte 12 Seiten. Das war also noch sehr überschaubar. Heute hat ein Fanartikel-Barometer ungefähr 15 bis 18 Fragen und einen Umfang von ca. 60, 70 Seiten. Also es hat sich da inzwischen auch ein bisschen was geändert.
Da kommen wir jetzt genau hin. 28. Fanartikel-Barometer ist letztes Jahr erschienen und wir haben uns auf dem Fan-Commerce-Kongress in Hamburg getroffen, haben kurz schon mal ein bisschen gesprochen darüber und haben sie auch einen Vortrag gehalten dazu. Und wir haben mir dann, wie ich auch ja schon gesagt habe, beim ersten Buch mir geholfen und deshalb habe ich ja auch die Zahlen mal den Vergleich 2016 waren das damals, der 20. Fanartikel-Barometer war das damals und da hat sich ja einiges getan. Also damals waren der Gesamtumsatz, oder heute ist der Gesamtumsatz bei 445 Millionen Merchandising-Umsatz in der Bundesliga. Damals 2016 war er bei 229,7 Millionen. Es ist natürlich eine Verdopplung ist es fast dann auch. Ja,
also man muss wirklich sagen, das Thema Merchandising hat sich zunehmend zu einer Boombranche entwickelt. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Zum einen ist die Begeisterung für Fußball immer breiter in der Bevölkerung geworden. Dazu kommt eine Internationalisierung, dass also die großen Vereine auch heute sehr breit in unterschiedlichen Ländern der Welt mit vertreten sind. Das dritte ist, dass immer mehr Artikel in das Sortiment einfließen und dadurch die Breite des Angebots immer größer geworden ist. Das heißt, jeder kann da irgendwas finden. Auch zielgruppenspezifische Sortimente sind da, also für ganz bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für Kinder, Säuglinge, Babys und sowas extra. Und ein vierter Punkt, den man dann vielleicht auch noch beachten muss, ist, dass natürlich heute die mediale Aufmerksamkeit in unterschiedlichen Formen, analog und digital, so groß geworden ist, dass man heute jeden Tag wird der Fan mit Nachrichten und Informationen zu seinem Lieblingsteam, zu seiner Lieblingssportart überhäuft. Und das bedeutet, die Konfrontation, die Kontakthäufigkeit ist so groß geworden, dass man sich dem gar nicht mehr entziehen kann.
Noch ein paar Vergleichszahlen von damals. Der FC Bayern Fanartikelkatalog hatte 1500 Fanartikel, der des BVB ungefähr 1000 und die anderen ungefähr 600 bis 800 Fanartikel. Hat sich da was geändert zu?
Das sind natürlich, sagen wir mal, Zahl einzelner Vereine, die im Durchschnitt natürlich sich wieder anders darstellen, weil es gibt einige Vereine, die sind richtig nach oben geschossen. Also bei Real Madrid spricht man über 7000 Fanartikel zum Beispiel. Da weiß man schon gar nicht mehr, was es soll. Ich kann nur Aussagen von großen und guten, bekannten deutschen Bundesliga-Clubs im Fußball zitieren, die gesagt haben, es bringt nichts, zu dem 1421. noch den 1423. und 22. Artikel zu machen. Wenn man nur auf Lizenzmaximierung denkt, nur daran denkt, das heißt, häufig sind da ja Garantiesummen mit verbunden, dass ein Lizenznehmer schon auf jeden Fall schon mal eine gewisse Grundsumme bezahlen muss. Dann ist das natürlich möglich, einfach noch Artikel dazu zu machen. Ich kenne also manche Vereine, die bewusst auch das knapp halten. Aber Bayern München gehört auch dazu, auch durch die Größe und durch die weltweite Darstellung, wo heute weit über 2000 Fanartikel präsent sind.
Also haben die 500 sogar noch draufgepackt.
Ja, mehr.
Mehr. Damals waren es 2500, jetzt haben wir 2000. Was ich auch interessant fand, damals hat der FC Bayern ungefähr 1,5 Millionen Trikots verkauft, so 16. Das waren aber trotzdem nur 15%. Das hat mir damals in meinem Buch ja auch gesagt, dass der Fan, dass das Trikot nicht immer unbedingt das Fanartikel Nummer 1 ist. Umso kleiner der Club, umso wichtiger wird das Trikot.
Das ist genauso, genau. Das Trikot, wenn man also heute in der Merchandising-Runde fragt, was ist der beste Artikel, dann die erstens Trikot, zweitens Trikot, drittes Trikot. Aber man muss dabei wissen, diese Trikots sind natürlich heute sehr unterschiedlich. Wir haben sehr viele Arten von Trikots. Es geht nicht mehr nur um das eine Heimtrikot. Dazu ist der Rhythmus der Trikot-Neuerscheinung auch viel kürzer geworden. Im Frühjahr war das also nur alle 2 Jahre. Inzwischen aber ist Bayern München nach wie vor in einer Größenordnung als bestverkaufender deutscher Club, liegt so ungefähr 1,7, 1,8 und damit sind jetzt nur die rein offiziellen Spielkleidungen gemeint. Wenn man noch die Aufwärmtrikots, die Trainingstrikots oder noch die Warmlauftrikots und anderes dazu zählt, kommt man natürlich noch auf viel mehr Trikots. Deswegen gibt es auch manche Statistiken, die dann zeigen, Bayern München verkaufe an die 3 Millionen Trikots, was aber eben nicht exakt mit der Spielkleidungsverkauf, mit dem Spielkleidungsverkauf übereinstimmt. Wir in unserer Statistik haben immer nur die reine offizielle Spielkleidung.
Das werden Sie mir sicherlich nicht verraten, aber wo kriegen Sie diese Zahlen her?
Diese Zahlen sind natürlich gewachsen über viele Jahre und Jahrzehnte, mit denen wir uns befassen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite in unserer Datenbank festgehaltene Dinge, wo sich meinetwegen euphorisch ein Mitglied des Vorstandes über solche Zahlen geäußert hat. Wir haben auch Kontakte in die Sportartikelherstellerbranche, sodass wir dort auch manchmal Dinge erfahren. Und deswegen weiß man ab und zu bestimmte Zahlen. Und wenn dann zum Beispiel sich zeigt, dass Bayern München 20% Steigerung im Merchandising hat, dann kann man sich ausrechnen, dass anteilig auch wahrscheinlich der Trikotverkauf hochgegangen sein muss. Weil das wird nicht nur durch Kaffeeröster oder durch Feuerzeuge erzielt worden sein, wenn man auf 100 Millionen mal 20 oder 30 Millionen draufpackt.
Was ich auch gelesen habe da, und das hat sich dadurch auch nicht geändert, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, der Verkauf 65% Männer, 25% Frauen, Kindertrikots und nur 10% Frauen.
Ja, im Grunde die Relationen im Groben sind so geblieben. Minimale Änderungen kommen immer vor. Es ist, wie gesagt, auch ein Durchschnitt, wobei man wissen muss, wir haben in den letzten 10 Jahren eine Renaissance oder eine gewisse Aufblühen des Frauenfußballs, des Frauensportes im Allgemeinen gesehen. Sodass also das Interesse auch der weiblichen Fans für den Männerfußball größer geworden ist. Und deswegen ist sicherlich so, dass die Rate der Frauenanteile sich etwas größer geworden sind. Während bei den Männeranteilen gewisse kleine Rückläufe da sind. Bei den Kindern bleibt das relativ stabil immer. Aber man sieht, dass generell auch bei den Vereinen das Bemühen da ist, auch die Frauen mehr und mehr einzubeziehen, weil es ist eindeutig so, der Anteil der Frauen, die auch in den Stadien sind, Fußballspiele besuchen, hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Wie sieht es mit Frauenfußball aus? Gibt es da auch schon Zahlen?
Nein, es gibt noch keine Zahlen zum Frauenfußball. Gerade was die Trikotverkäufe anbelangt, ist natürlich so, dass das Trikot der Damen, der Frauen, identisch ist in der Regel mit dem Trikot der Herren. Da ist nur der Hauptsponsor, meinetwegen der Brustdruck, ist unterschiedlich. Deswegen das Design, was ein Hersteller herausgibt oder was ein Club für sich in dem Jahr findet, das ist dann meist für die Frauen- und Herrenmannschaften gleich. Gibt dazu ja auch eine sehr interessante Entwicklung im deutschen Frauenfußball. Früher gab es noch kleine Landvereine oder Regionalvereine. Heute gibt es fast nur noch Bundesliga-Vereine, die auch in der Frauen-Bundesliga auftauchen, weil nämlich diese Damenmannschaften, Frauenmannschaften unter das Dach eines Bundesligisten geschlüpft sind im Herrenbereich. Denn dort kann man besser die Kosten verteilen oder quersubventionieren, weil nicht alle Frauenfußballmannschaften können sich wirklich selber im Moment schon über Wasser halten.
Wir hatten ja letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Frauen-EM in der Schweiz. Kann man da irgendwas von ablesen, dass sich das jetzt bei den DFB-Trikot der Frauen oder aber auch nachher auf die Bundesliga ausgewirkt hat?
Also man sieht es vor allen Dingen an den Zuschauerzahlen bei den Frauen-Bundesliga-Spielen, dass sie sich verbessert haben. Also das ist deutlich erkennbar. Und da auch immer ein gewisser Anteil der Zuschauer im Stadion zusätzlich Merchandise-Artikel und auch mal das Trikot kauft, kann man davon ausgehen, dass der Anteil der Trikots von Frauenmannschaften von einem Herren-Bundesligisten auch angestiegen ist. Allerdings, man darf sich da keinen falschen Vorstellungen hingeben. Das sind überschaubare Zahlen.
Kommen wir ein bisschen zur Verteilung des Geldes eines Trikots, weil ein Trikot kostet 100 Euro, Abgabepreis heute. In der Vorbereitung habe ich jetzt mal den Preis genommen, den Sie mir für meine Bundesliga, für das Gladbach-Trikotbuch genannt hatten. Da haben wir über 84,95 Euro Abgabepreis an den Fan. Der ist jetzt ein bisschen teurer, 95 Euro, 100 Euro. Aber ich glaube, die Relationen sind ähnlich und deshalb kann man das auch vergleichen. Der Handel bekommt von diesen 84,95 36,39 Euro. Dann denkt man, wow, der Handel ist aber reich. Ist aber nicht so.
Ja, das ist natürlich so. Das ist die Differenzspanne zwischen dem Endpreis an den Fankunden und dem Einkaufspreis vom Sportartikelhersteller. Das ist die Differenz, die er bekommt. Aber der Handel hat natürlich sehr, sehr viele Kosten. Und diese Kosten sind von der Ladenmiete über das Personal, über die Werbung, über die Heizung, über Licht, über andere Dinge, die er hat. Und deswegen bleibt nicht so ganz viel. Und es gibt freundlicherweise, das Deutsche Institut des Deutschen Einzelhandels hat also mal ausgerechnet, dass also gerade im Sportfacheinzelhandel, da also wo letztendlich auch diese Intersportläden oder auch die Karstadt Sports und andere Läden, die Sportartikel verkaufen, hingehören, da bleiben nachher 2-3% von diesem Umsatz, den ein Sportartikelfachhandel macht, über. Das heißt also, wenn ich jetzt rechne, 100 Euro kann der ein Trikot verkaufen, dann weiß man also, der hält vielleicht maximal 3 Euro über. Das ist nicht so viel. Also von den 39 Euro damals oder 36 Euro damals und heute vielleicht 40, 45 Euro, die er hat, da bleibt nicht so viel. Und das meiste Geld verdient in der Regel immer noch der Hersteller. Der hat also natürlich auch das Ganze erstmal auf den Weg zu bringen, und heute sind die Großhandelspreise, das heißt, das ist der Einkaufspreis, den ein Verein oder ein Sportartikel Einzelhandel zahlen muss an Puma, Nike, Adidas oder andere. Und dieser Betrag ist dann der Einstandspreis, der Großhandelspreis. Der liegt heute um 40, 45 Euro von den 100 Euro. Was bedeutet, je nachdem, welchen Bonus er hat, wie viele Stück er kauft, ob er in einmal mehrere Male kauft, welche Sonderkonditionen bestehen über den Verband. Also da gibt es noch kleine so Anpassungen, aber in dem Bereich 40, 45 Euro liegt das. Und deswegen wird dann der Artikel mit 100 Euro verkauft. Dann sagt man, ja toll, Adidas oder Puma oder Nike, die Hersteller, haben natürlich an diesen 45 Euro richtig gutes Geld, weil letztlich so ein Trikot heute in der Herstellung kostet 10, 12 Euro in der heutigen Zeit. Dazu kommen noch 2-3 Euro an Verschiffungskosten, Transportkosten, und deswegen kommen dann noch die Lizenzgebühren und ein bisschen Marketinggeld dazu. Aber deswegen bleiben da immer schon, sagen wir mal, zwischen 20, 18 Euro bleiben gut beim Hersteller. Jetzt kann man sagen, meine Güte, was stecken die sich in die Tasche? Muss die allerdings dann die Hersteller ein bisschen in Schutz nehmen, weil es fallen natürlich auch noch Gemeinkosten an. Die Markenpflege, die Forschungsarbeit, wie kann man ein Trikot noch besser machen und sowas. Das fällt nicht direkt als Kostenanteil in das einzelne Trikot, aber gehört zu den Allgemeinkosten, die dann von dem Rohgewinn, den man bei einem einzelnen Trikot hat, noch gedeckt werden müssen.
Und dann haben wir auch das Marketing und den Vertrieb als solches ja auch mit kleinen Prozentzahlen, die da auch bleiben. Trikots, Verkäufe sprechen. Auch das haben Sie letztes Jahr auf diesem Kongress, Fankongress, gesagt. Wenn Trikots verkauft werden, dann beflocken die Fans sich mit den Top-3-Spielern. 63% aller Fans nehmen einen Top-3-Spieler des Vereins und 31% wählen einen anderen Spieler und 6% wählen Vereinslegenden.
Ja, diese Entwicklung ist an sich typisch, aber das sind Durchschnittszahlen, weil man wissen muss, die Top-Vereine haben natürlich einen hohen Anteil an prominenten Stars in ihren Reihen. Und deswegen verkauft also sicherlich bei Bayern München, ist also Harry Kane natürlich der Top-Star, der überall geflockt wird. Aber es gibt natürlich dann nicht nur den Nummer 2 und Nummer 3, da gibt es dann Nummer 2, 3, 4, 5, 6, wo schon einiges hingeht. Natürlich auch Borussia Dortmund hatte zum Beispiel mit Marco Reus eine richtige Lichtgestalt, die in Trikotverkäufen alle geschlagen hat, aber der ist jetzt nicht mehr da. Es gibt trotzdem, wie ich weiß, immer noch einige Fans, die sich auch das aktuelle neue Trikot, obwohl das ja Reus nicht trägt, der trägt ja Los Angeles Galaxy Trikots, wird dann noch das aktuelle Dortmund-Trikot mit Marco Reus beflockt. Also man sieht, gewisse Legenden oder gewisse Stars sind immer noch auch bei einzelnen Fans beliebt. Und deswegen haben die Vereine, die jetzt nicht so prominente Spieler verpflichten können, die also, sagen wir mal, in der unteren Hälfte der Tabelle sich befinden, die tun sich dann schon schwer zu sagen, wir haben jetzt 73% mit den Top 3 beflockt. Das sind natürlich die oberen Top-Mannschaften, wo auch die Prominenten spielen.
Aber was ich auch interessant fand, dass im Grunde auch sehr viele Blanko-Trikot-Verkäufe existieren.
Genau. Es gibt sehr, sehr viele Fans, die sich unabhängig von einzelnen Spielern machen, die also dem Verein folgen und nicht einem bestimmten Spieler. Aber es gibt auch ein interessantes Phänomen, auch eine Änderung im Merchandising der laufenden Jahrzehnte. Die junge, nachwachsende Generation hat mehr einzelne Spieler als Idol als die Vereine. Was bedeutet, ich kenne persönliche Dinge auch, als Manuel Neuer mal von Schalke zu Bayern München gewechselt ist, sind Scharen von jungen Leuten mit Fans von Bayern München statt von Schalke 04 geworden. Weil Manuel Neuer war ihr Idol und nicht der FC Schalke 04 ihr Lieblingsverein.
Wow, okay. Das ist interessant. Aber ich finde das von den internationalen Stars, also Ronaldo oder Messi, denen folgt man natürlich dann absolut weltweit. Aber absolut in der Bundesliga, dass jetzt ein Schalke-Fan zum Bayern-Fan wird, nur weil Manuel Neuer, dabei wollten die ihn ja gar nicht haben. Also die Fans zumindest nicht.
Ja gut, jetzt inzwischen sind alle sagen.
Ja, es ist auch ein Bayer. Ja. Interessant war dann auch, wir haben uns dann ja ein paar Wochen später in München wieder getroffen, beim Münchner Sportkongress. Und da gab es eine Studie, die die nicht gemacht haben, sondern Kollegen. Und da gab es eine Beliebtheitsskala der Bundesliga. Und die hat zum Beispiel die ersten 10 Plätze mit Bayern, Dortmund, Hamburg. Aber es gibt auch 4. Platz Freiburg, 5. Platz 1. FC Köln, dann Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen, 8. Platz, wahrscheinlich aufgrund des Meisterjahres davor, Gladbach nur 9., mein Verein. Der 1. FC Nürnberg erstaunlicherweise auf Platz 10, sogar vor Schalke, die nur auf Platz 12 waren. St. Pauli ist 11. geworden. Deckt sich diese Reihenfolge mit den Merchandising-Verkäufen oder ist diese Beliebtheitsskala komplett anders zu sehen?
Also komplett anders nicht, aber in Teilen ist sie völlig anders. Also es ist richtig, die ersten 2, 3 sind tatsächlich sehr stark im Merchandising und prägen auch das Hauptbild. Aber es gibt zum Beispiel Vereine, die auch zweistellige Millionen Umsätze machen, die tauchen in der Skala oder in der Reihenfolge da an Platz 10, 11, 12 auf, während die in dem Bereich der Umsätze unter den Top 5, Top 6 sind. Das heißt also, es gibt, ich sage Ihnen das mal, das hängt auch damit zusammen, die Größe der Vereine und die Anzahl der Fangemeinde. Vereine wie Freiburg finden viele Leute ganz gut, aber eigentliche Fans des Vereins ist nur eine überschaubare Zahl. Auch der Verein ist mehr regional orientiert als national, geschweige denn international. Das alles führt dazu, dass Freiburg einfach nicht in die Größenordnung reinstoßen kann, um eine Zahl zu sagen, wie Hamburg oder wie Dortmund oder Bayern schon gar nicht. Also das sind Dinge, man muss das beachten, dass jeder Verein sehr unterschiedliche Profile hat, wie er sich in der Öffentlichkeit und auch gerade im Bereich der Fangemeinschaft präsentiert. Und deswegen ist Sympathie zu haben für jemanden ist das eine, aber tatsächlich Fan zu sein, Geld auszugeben, ist das andere.
Dann habe ich ein interessantes, auch in dem Zusammenhang, Interview gestern noch Abend im Hotel gelesen, wo Sie in der Absatzwirtschaft 2024 gesagt haben, die Geschichte der Finanzierung eines Starfußballers durch Trikotverkäufe ist ein Märchen. Den Satz fand ich super, den müssen Sie mir erklären.
Ja, es hat lange Zeit, wurde immer so erzählt, ja, wenn wir den und den Star kaufen, der finanziert sich ja von selber, weil wir ja so viele Trikots verkaufen. Wenn man heute die Transfersummen sich anschaut, da reden wir ja nicht mehr über einen einstelligen, manchmal sogar nicht mehr über einen zweistelligen, wir reden über dreistellige Millionenbeträge, wenn große Stars wechseln. Und um dreistellige Millionen oder auch hohe zweistellige Millionenbeträge zu refinanzieren, muss man ja nicht nur das Trikot als solches verkaufen. Selbst wenn ein Verein ein Trikot verkauft für 100 Euro, behält er ja nicht 100 Euro Cash über, um damit irgendwas zu finanzieren, sondern da bleiben die Lizenzgebühr und es bleibt die Marge aus dem Einzelhandelsverkauf. Bei der Lizenzgebühr wissen wir, da reden wir über einen Betrag von 15, vielleicht mal 20%, wenn man als Verein stark ist, auf den Großhandelspreis. Da kommen wir heute auf einen Betrag 7 bis 9 Euro. Wenn wir dann noch rechnen und überlegen nur mal, wir haben vorhin darüber gesprochen, was so beim Einzelhandelsverkauf so überbleibt, da bleibt also vielleicht so 3 Euro, vielleicht beim Verein etwas mehr, beim 5 Euro über. Wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir nachher vielleicht auf 15 Euro, wenn es ganz gut läuft, bei 15 Euro, die bei einem Trikotverkauf eines Stars überbleiben. Jetzt frage ich mich, wie viel Trikots muss ich verkaufen, um 100 Millionen nur mal als Summe gerechnet zu finanzieren? Also ich muss hier wirklich über 600, 700, 800.000 Trikots verkaufen, damit ich da überhaupt hinkomme. Also da sind Zahlen, die sind nicht ausreichend. Manchmal geht es in die Millionenbeträge, um solche Transfersummen zu finanzieren. Und es ist ja nicht die Transfersumme, ist ein Teil. Hinzu kommt, dass ja auch der Spieler ein entsprechend hohes Gehalt bekommt. Deswegen zu reden, man könne Stars und das ist damals von mir an einem Beispiel von Ronaldo und Messi, ist das nachgerechnet worden, kann man nicht durch diese Dinge finanzieren.
Ein Thema, was jetzt ja auch gerade sehr groß in den Medien ist, ist halt die Schwäche von Puma und die Stärke von Adidas. Wobei gerade die Adidas-Geschichte sehr interessant ist für mich, weil man ist hier in der Bundesliga mit Union Berlin, HSV, Eintracht Frankfurt, FC Bayern vertreten. Nächstes Jahr kommt auf alle Fälle der erste FC Köln dazu. Wenn Schalke aussteigt, vielleicht sogar auch Schalke, wobei die mit den Teamsports ja zusammenarbeiten, genau wie Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga. Dann hat man den Deutschen Volleyballverband, man hat die Basketballer, letztes Jahr den Deutschen Hockeyverband. Also das heißt, Adidas geht dahin, wo man in den 80er Jahren schon mal war, auch im Teamsportbereich sehr exzessiv rein. Erklären Sie mir die Adidas-Strategie. Warum macht Adidas das?
Ja, man muss also, wenn man das betrachtet und analysiert, muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen und sehen, wo sie angefangen haben. Also Adidas ist natürlich längst vor Nike. Nike gibt es erst seit 1994. Adidas war immer der führende Sportartikelhersteller. Dann hat sich durch dieses aggressive Vorgehen von Nike, durch die Schwäche von Puma, die also auch Nike beflügelt hat, war Adidas sozusagen plötzlich nur noch mit dem Konkurrenten Nike konfrontiert. Und Nike hat es geschafft, tatsächlich zahlreiche wichtige Mandate im Ausrüsterbereich zu bekommen. Das ist in England natürlich, sagen wir mal, breit, was man sagen kann, angloamerikanische Verbindungen sind da und das hat so dann sich ergeben. Aber auch in Südamerika, sprich Brasilien, hat also Nike Adidas ein bisschen den Schneid abgekauft, weil Brasilien erfolgreicher war als Argentinien, die immer Adidas-affin waren. So, und jetzt ist Adidas also dann in der Strategie verfolgt, hat Adidas gesagt, gut, dann muss ich also irgendwo scheinbar nur noch mich auf die Top-Teams konzentrieren. Hat das also im Vereinsfußball gemacht. Wir wissen das, alle kennen das, jeder Hörer kennt das auch. Real Madrid, Bayern München und so, das sind die Top-Adidas-Clubs. Und im Bereich des Verbandsfußballs war natürlich der DFB einer der ältesten Verbände im Fußball in der Welt und außerdem natürlich auch einer der erfolgreichsten. Und Adidas als Homebase hier mit Sitz in Deutschland war natürlich klar auf die DFB fokussiert. Inzwischen hat sich nun gezeigt, dass offenkundig diese Strategie nur auf ganz wenige Leuchtturmpartner zu setzen, offenkundig nicht ganz verfängt, weil man die Breite auch braucht. Man braucht auch die Breite. Das heißt, dass Adidas auch überall, nicht nur in kleineren Mannschaften, sondern auch nachher in der im Amateur- und Breitensport kommt. Und man musste also die Marke breiter aufstellen, breiter präsent machen. Deswegen auf der einen Seite die Notwendigkeit, sich auf breitere Vereine zu stützen. Das konnte man alleine teilweise nicht gut machen, weil zu jedem Ausrüsterdeal gehört ein Service-Team, was entsprechende Bereitschaften hat am Spieltag, was vorbereitet, was die Trikots ergänzt, was überlegt, wie man das Ganze macht, was den Verein begleitet hat. Deswegen gibt es inzwischen auch eine neue Art von Teamsponsoring oder Ausrüstersponsoring, indem man nämlich einen Sportartikelhersteller mit einem anderen Partner zusammenbringt. Das macht oft 11 Teamsports jetzt, die also auch für andere Marken wie Nike und Puma, aber eben auch für Adidas stark diese kleinen oder anderen Vereine, anderen Mandate mit übernimmt. Ein wichtiger Punkt für Adidas in der jetzigen Situation ist natürlich der Verlust des DFB als Leuchtturmpartner im Bereich des Verbandsfußballs. Bisher war der DFB schon sehr, sehr gut und auch bestens bezahlt mit Adidas. Aber Nike hat natürlich aus Wettbewerbsgründen immer wieder den Versuch gestartet, schon in früheren Jahren dem DFB auszukontern, Adidas dort auszuboten und selber das Mandat zu übernehmen. Weil was kann man besser als Wettbewerber machen, indem man natürlich den Marktführer an der empfindlichsten Stelle, nämlich an seiner Homebase, an seiner Heimatbasis trifft und dort also den wichtigsten und größten Verband wegnimmt. Das ist jetzt passiert. Ob es sich für Nike rechnet, steht auf einem anderen Blatt. Aber Adidas hat dadurch natürlich einen sehr großen zweistelligen mittleren Millionenbetrag frei bekommen, den Adidas jetzt wieder in seine ursprünglichen Breitenteamsport-Aktivitäten packt und unter anderem auch Basketball, Volleyball und solche Dinge mit unterstützt.
Erklären Sie ein bisschen das Modell mit 11 Teamsports. Also ist der Vertragspartner dann 11 Teamsports, ist der Vertragspartner des Vereins, so verstehe ich das, und Adidas gibt Geld dazu, oder ist es im Grunde nur eine Verlängerung der Werkbank?
ist eine Verlängerung der Werkbank, wenn man es so kurz formulieren will. Hauptteampartner ist Adidas, aber Adidas gibt einen Teil seiner Arbeit, nämlich Beflockung, Servicedienst vor Ort und solche Dinge, gibt Adidas ab an den Partner, hier 11 Team Sports. Und 11 Team Sports beteiligt sich oder zahlt extra zu der Summe von Adidas einen Teil entweder an Adidas oder direkt an den Verein, je nachdem, wie die Verträge laufen, sodass das also ein geteiltes Ausrüstermandat ist.
Okay, und ich weiß zum Beispiel, das ist zwar jetzt nicht kein Adidas-Club, aber Nike-Club. Früher zumindest, bevor Mizuno kam, da war es bei FC Augsburg, war es halt so, da haben die ja sogar das Merchandising-Geschäft komplett übernommen. Ich glaube, andere Vereine vielleicht auch. Ich denke mal, weiß ich, bei Schalke vielleicht gehe ich davon aus, dass sie das dann, wenn sie Vertragspartner sind.
Bei Schalke machst du Schalke alleine,
Bei Schalke machst du dann wieder Schalke alleine, okay. Und sie hatten auch auf der Fahrt hierher, hatten sie mir freudigerweise mitgenommen, haben sie auch schon gesagt, dass Fanatics auch ziemlich stark im Merchandising-Geschäft mitmischt. Aber sind die auch jetzt schon offiziell Partner von irgendeinem Bundesligisten, wo sie sagen, wir übernehmen das Merchandise für einen Bundesligisten, oder ist das immer noch in der Hand der Vereine meistens da?
In Deutschland ist es meist in der Hand der Vereine. In England gibt es mehrere Vereine, wo Fanatics...
Also Everton weiß ich zum Beispiel, ein Verein in England.
Everton, auch bei Man City ist also auch zum Beispiel Fanatics mit dem Boot. Also Fanatics ist der größte Sportartikelhändler der Welt, wenn man so will. Mischt überall mit, hat auch beim DFB das Mandat Merchandising übernommen. Und es führt nicht nur den Fanshop, sondern auch den stationären Verkauf bei Länderspielen. Also Fanatics, der DFB macht im Grunde selber direkt alleine nichts mehr, sondern hat alles abgegeben an Fanatics, bekommt eine Garantiesumme, dass Fanatics den Verkauf regelt und lehnt sich also ansonsten zurück in der Rolle eines Lizenzkoordinators.
Also ich bin ja auch großer Eishockey-Fan. Und ich weiß, dass Fanatics ja jetzt auch zum Beispiel Ausrüster der NHL ist. Sehen Sie so ein Modell auch in Deutschland, dass irgendwann Fanatics sagt, wir holen uns jetzt auch, gut, da ist die Liga, in Amerika ist ja immer die Liga, Adidas ist Partner der MLS. Ich weiß nicht, Basketball kenne ich mich nicht so gut aus, weiß nicht, wer der Partner da gerade drüben ist bei der NBA. Aber denken Sie, dass so ein Modell auch in Deutschland Schule machen könnte, dass ein Verein sagt, ich lasse mich jetzt von Fanatics praktisch ausrüsten?
Also wir haben in Deutschland, ja in Europa an sich generell, in Deutschland haben wir eine andere Strukturierung im Vereinssport und im Sport allgemein. In Amerika sind das oft feste Ligen, wo Franchises, also sozusagen Lizenzen, um dabei sein zu dürfen, verkauft werden. Man kauft sich in die Liga ein und wird dann von der Liga insgesamt wie so ein Marketingpartner
getreut. Und macht ja auch alle Clubs dann.
Also man ist dann der Partner aller Clubs, alles gemacht. Das sehe ich in Deutschland noch nicht so, solange wir diese individuell strukturierte Vereinssportlandschaft haben, sehe ich das bei uns noch nicht so. Es ist also, sagen wir mal, der DFB als Verband mag vielleicht für sowas geeignet sein. Es kann auch sein, dass ein Handballverband mal dazu kommt, dass wir geben das jetzt ab an einen Händler, der da alles für uns macht. Aber im Vereinssport, im individuellen Sport mit Clubs sehe ich das im Moment nicht.
Aber auch, dass jetzt zum Beispiel sagt Fanatics, ich will jetzt auch Ausrüster werden, weil wir in der NHL sind sie es ja. Also in der NHL, ich habe ein Trikot von den Montreal Canadiens, das hat Fanatics hergestellt. Und die Saison davor war es noch Adidas. Und das könnte ja auch sagen, okay, hier mein Club Gladbach oder wer auch immer, oder ein kleinerer Verein eventuell, dass Fanatics irgendwie sagt, okay, wir werden jetzt auch Ausrüster.
Glauben also Sie das? Es hat Beispiele gegeben in England. Aston Villa zum Beispiel hat vor einigen Jahren mal einen Händler genommen, um den also als nicht nur Ausrüsterpartner, auch als Merchandising-Partner generell zu haben. Das hat aber nicht geklappt. Das hat auch folgenden Grund. Fanatics ist zwar ein Händler, aber kein Sportartikelhersteller. Und die Brand, die Marke, dass die großen drei, Adidas, Nike und Puma, auf den Trikots stehen, ist schon eine ganz wichtige Rolle im zum Beispiel speziell im Breitensport Fußball, im Volkssport Fußball, gilt auch für andere. Es gibt natürlich immer wieder auch Sportartikelhersteller, die sich mal nach vorne schieben, die neu kommen, wie zum Beispiel Mizuno, gerade der japanische Marke. Aber es ist tatsächlich so, mit einer völlig neuen, ich sag mal, Fantasiemarke, die von einem großen, noch so großen Sportartikelhändler gehalten wird, wird es nur schwer sein, die breite Akzeptanz bei den Fans zu bekommen, weil die Fans sind, was Sportbekleidung anbelangt, sind die Fans auf bestimmte Marken gepolt. Und wir haben natürlich mit Nike 50 Milliarden Umsatz, Adidas rund 25 Milliarden Umsatz und Puma mit 8 Milliarden Umsatz, sind da schon die drei ganz, ganz großen, die wir in der Branche haben.
Ist das auch ein Grund, warum dann St. Pauli zum Beispiel zurückgekehrt ist zu Puma?
Genau, das ist der Fall. bei St. Pauli kann man das verstehen. Man konnte am Beispiel Borussia Dortmund, die es mit der Eigenmarke Goal.de versucht haben, auch sehen. Bei St. Pauli ist man mit Under Armour angefangen und hat versucht, auch da mal, ist ja auch die Eigenmarke Do You Football, hat man ja auch versucht, dann ist man auf Under Armour gegangen. Under Armour war für St. Pauli nicht akzeptabel, weil die auch Militärartikel machen und das war in der Fangemeinde nicht verkäuflich oder nicht akzeptabel. Inzwischen hat jetzt St. Pauli ja mit Puma einen Partner gefunden, mit dem sie ganz gut zurechtkommen. Aber auch St. Pauli ist wieder so ein Sonderfall, weil bei St. Pauli muss man wissen, St. Pauli ist ein besonderer Verein, der so ein bisschen aus den normalen Fußballvereinen herausragt. Denn St. Pauli verkauft von seinem gesamten Merchandising-Umsatz mit dem Fußballclub-Emblem 20-25%. Der Rest ist Regenbogen-Aktion oder dieses Totenkopf-Emblem, das sie als Zweitmarke führen. Und zum Beispiel wird St. Pauli vor allem mit dem Totenkopf-Emblem in Amerika verkauft, aber nicht mit FC St. Pauli, weil natürlich dort kaum einer den Verein kennt.
Das heißt also, dieses Eigenmarkenmodell, was sie ja auch hatten, also Do You Football war ja in den 90er, in den Nullerjahren ja bei mehreren Clubs, aber St. Pauli hat ja, bevor sie zu Puma zurückgekehrt sind, ja, DI, glaube ich, hieß das, ne? Selber probiert für 1-2 Jahre und das ist der Grund, weil sie einfach unterschätzt haben, die Logistik, den ganzen Aufwand, der dahinter steht.
Genau, wir haben also eine Studie gemacht über das Thema, ob Eigenmarken von Vereinen wirklich erfolgreich im Fußball sein können. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die das geschafft haben. Eine der Marken, die es geschafft haben, sind aber alles immer bei Vereinen, die eine unbedeutende Rolle spielen. Die Großen im Fußball haben alle ihre, sagen wir mal, Marke, die sich anlehnt an eine bekannte Brand. Es gibt einen Sonderfall, nämlich den SSC Neapel. Der hat EA7, das kommt von Emilio Armani 7. Das ist so eine Sonderreihe, die so Freizeitkleidung von der Armani-Gruppe gewesen ist. Und die haben eine extra Linie auf Sportkleidung gemacht, wo die Armani-Gruppe gedacht hat oder versucht hat, jetzt mit dem SSC Neapel als Aushängeschild in Käufergruppen zu kommen, die auch lieben, wenn Luxusmarken sich in den Sportbereich bewegen. Ich kann nur sagen, die Trikotzahlen von SSC Neapel sind deutlich niedriger als für manche vergleichbaren anderen Clubs, was in meiner Interpretation auch damit zusammenhängt, dass es keine Sportmarke ist, sondern eben aus dem Luxus-Lifestyle-Segment kommt. Und die Armani-Gruppe ist natürlich im Sport eben nicht typisch zu Hause, sondern hat das jetzt nur als Ergänzung seit einiger Zeit.
Aber sie rüsten ja einiges aus. Also sie sind ja nicht nur bei Neapel, sind ja auch bei einigen Tennisspielern, habe ich sie gesehen. Ich habe auch bei einigen anderen Clubs, und Boss macht das gleich im Tennis ja auch. Also
aber das sind alles, wenn man ehrlich ist, sind das Präsentationsformen und Ausrüstungsformen, wo sie ihrer Marke einen sportlichen Touch geben wollen. Und da sucht man mal hier ein und da ein, also mal einen Tennisspieler, mal einen Fußballclub. Aber die breite Masse, auch nur annähernd in die Region zu kommen, wie die führenden klassischen Sportartikelhersteller, das ist nicht gegeben. Es ist also mehr der Versuch, den sportlichen Touch auf die eigentliche Luxusmarke zu
machen. Also Sie sehen eher Sieben jetzt nicht als neuen Ausrüster am Fußballhimmel.
Absolut nicht.
Dann kommen wir zum Wettbewerber Puma. Gerade große Anteile verkauft an Anta, an die Anta Group nach China. Große Probleme auch. Und der CEO hat letzte Woche mitgeteilt, dass man jetzt auf das Thema Verklappung setzen möchte, weil man zu sehr, was Sie gerade ramscht, war in Läden gekommen sind, wo man vielleicht sich nicht umfällt, wo man sie nicht sieht. Glauben Sie, das Konzept, was Herr Hölt dort verfolgt, dass das Erfolg hat?
Gut, man muss gucken, Puma hat sicherlich große Probleme im Moment. Das hängt zum einen damit zusammen, nicht, dass sie umsatzmäßig so stark eingebrochen sind, sondern Puma hat das Problem, in seiner Kosten- und Präsenzstruktur nicht so akzeptiert zu sein und nicht so aufgestellt zu sein, wie das die beiden großen Wettbewerber sind. Hinzu kommt, Puma hat versucht, in den letzten, sagen wir mal, 4-5 Jahren in die Phalanx der Top-Vereine im Fußball zu kommen und musste dafür viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn Puma also einem einzigen Verein nur 100 Millionen zahlt, dann ist das sicherlich ein Leuchtturmpartner. Aber auf der anderen Seite ist das relativ anteilig gesehen ein sehr, sehr hoher Anteil des Budgets, was dann da reingeht. Und natürlich hat Puma auch mit der Ausrüstung von Manchester City einen Verein, der zu den Top-Vereinen Europas gehört oder in der Welt gehört und damit auch eine gute Präsenz gefunden in den Top-Vereinen, aber es ist halt sehr, sehr teuer erkauft worden. Dafür musste man andere Sachen wieder etwas zurückstellen und ich glaube, vielleicht überlegt man sich auch bei Puma künftig, wie man das noch besser hinkriegt, ob man das wirklich alleine alles immer so stemmen will und ob man um jeden Preis dort in die Phalanx der Top-Vereine rein will, weil Puma hat natürlich etwas aufzuholen, denn es gab eine Zeit unter dem Vorsitzenden Herrn Zeitz, wo Puma sehr stark nur in Mode und Lifestyle gegangen ist, hat den Sport ein bisschen vernachlässigt. Und da jetzt die Rückkehr zu machen, das ist eben auch ein etwas schwieriger Weg.
Gut, der ist ja gelungen, den hatten sie ja dann. Also als die Zeit vorbei war, hat man sich ja wieder auf Usain Bolt und man hat sich ja konzentriert wieder auch.
Ja.
Aber jetzt geht man ja nochmal einen Schritt radikaler. Man sagt Fitness, Fußball und was haben sie, Laufen, Running.
Ja.
Im Grunde, das sind die drei Kernsportarten, die noch bleiben. Und dann wird es halt eigentlich wenig. Und im Handball ist man Ausrüster, findet dann also auf dem Papier gar nicht statt. Das heißt eigentlich, wenn ich das so sehe, müsste man ja sagen, okay, dann ist die Handballnationalmannschaft ja eigentlich außen vor, oder? Ich meine, wenn man jetzt sagt,
man muss vielleicht sagen, dass man da auch noch mehr das ausschlachten müsste, dass man eine Top-Nation im Welthandball, dass man die ausrüstet und dass die ist ja auch so schlecht nicht in ihren erfolgreichen sportlichen Abschneiden gewesen. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was tun, weil das ist vielen gar nicht so richtig präsent, dass Puma da aktiv ist. Aber Puma hat im Grunde da schon Möglichkeiten, was zu machen. Das Thema Verknappung, was gerade der Vorstandsvorsitzende ja angeschnitten hat, das ist immer so eine Sache. Man sieht ja, das Thema Verknappung wird ja oft bei auch limitierten Sondertrikots und anderen Dingen auch auf den Weg gebracht. Mit der Verknappung ist das so eine Sache, weil man muss auch daran denken, dass Fans, die etwas kaufen, auch egal bei welchem Trikot viel Geld hinlegen und dass dieses Trikot auch für die Fans ein besonderes Bindemittel ist, um sich mit seinem Idol, mit seinem Lieblingsteam ganz nah zu verbinden und quasi einer von diesem Team zu sein. Und wenn man da nur verknappt und sagt, ich schließe bestimmte Leute aus, dann bedeutet das vielleicht auch, dass man nachher nur noch eine Klientel hat, die sich das kauft, die man vielleicht nicht unbedingt will. Man möchte ja die Breite haben und nicht nur eine bestimmte Gruppe von Leuten, die noch das Geld sich leisten können und die dann auch schnell genug sind, um dabei zu sein.
Glauben Sie, dass es Auswirkungen auf die bestehenden Ausrüsterverträge mit Dortmund, gut, da ist man jetzt noch Anteilseigner, aber dass Clubs, die jetzt aktuell noch unter Vertrag stehen, wie mein Verein zum Beispiel, dass das eventuell in Gefahr geraten könnte?
Also wenn ein Verein nicht liefert, und ich denke da gerade an Mönchengladbach, die ja im Moment wirklich nicht liefern, dann kann das schon sein, dass die Vertragsgespräche schwer werden.
Hm.
Das heißt, entweder hat Puma dann jemand anders in der Hand, das kann natürlich, sagen wir mal, so ein Newcomer sein, der unbedingt rein will und sagt, ja, ich zahle das mindestens das Gleiche, was Puma gezahlt hat. Wir reden über einen hohen einstelligen Betrag im Millionenbereich. Oder man sagt, Puma sagt, wir machen weiter, aber nur noch zu den und den Bedingungen. Und sagen, so sind nicht mehr, wir zahlen nicht mehr fest, wir zahlen nur noch die Hälfte fest und das andere wird variabel auf Erfolg bezogen. Dann muss man sich natürlich auch in Gladbach überlegen, wie ist man dran und wie geht man weiter. Natürlich, Gladbach und Puma ist ja auch so eine traditionelle Verbindung. Das ist ja natürlich, passt an sich wie Faust auf Eimer, kann man sagen. Das ist schon klar, dass das eine gute Verbindung
aber
ist.
Aber auf die anderen Vereine jetzt, das macht ja gerade das, was wir gesprochen haben, gehen wieder in die Breite, wobei auch nur oben. Das hatte ich ja in meiner Tabelle im Sommer ja auch gemacht. In der zweiten Liga oder in der dritten Liga spielen weder Puma noch Adidas eine große Rolle.
Gut. Wir müssen sagen, Puma hat in den letzten Jahren sehr breit in der Bundesliga investiert, hat auch sehr viele Ausrüsterverträge, auch mit nicht so, sagen wir mal, ganz oben spielenden Mannschaften. Aber man muss natürlich sagen, das kann sich auszahlen, wenn Puma die Geduld hat, das über längere Zeit mitzumachen. Gut, es wird jetzt möglicherweise ein Verein verloren gehen aus der ersten Bundesliga, weil Heidenheim hat nicht mehr so ganz viele Aussichten, aber man weiß ja nie. Aber trotzdem, Puma muss gucken, dass man diese Breite, die man hat, dass das auch in die Bevölkerung kommt und man darf vor allen Dingen dann auch neben dem Spitzensport, wozu ich dann eben Bundesliga und sowas rechne, muss man auch an die Breite denken. Und da gibt es auch im Breitensport noch viele Möglichkeiten, wo man auch als Sportartikelhersteller gute Arbeit und gute Ausrüsterverträge machen kann und damit, man soll das nicht unterschätzen, in der Breite. Wir haben ungefähr 1,2 Millionen Mitglieder in der ersten Bundesliga. Ich denke, bei 7,7 oder 8 Millionen DFB-Mitgliedern ist die Mehrheit dann doch bei nicht der Bundesliga angehörigen Vereinen. Und das bedeutet, da liegt auch noch viel Potenzial.
Schauen wir mal gucken, was passiert mit Puma. Kommen wir noch mal kurz zu den Mega-Verträgen, weil wir vorhin das schon mal angesprochen haben. Die 150 Millionen, 15 Millionen sind es sogar, die Manchester City von Puma bekommt. Aber die anderen Top-10-Clubs, insgesamt 883 Millionen und davon zahlt Adidas 495 Millionen. Das sind, glaube ich, 5 Clubs in den Top 5, die Adidas betreut. Rechnet sich das?
Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, wenn man einen hohen mehrstelligen Milliardenumsatz hat, wie Nike und Adidas, kann man leichter sowas mal verknacken. Wenn man wie Puma davon betroffen ist, ist das schon etwas ärger. Es ist nun so, bei vielen Engagements, die da gemacht werden, bei vielen Ausrüsterdeals geht es gar nicht mehr darum, ist das wirklich eine sinnvolle Marktinvestition, dass ich hier hunderte Millionen und über mehrere Jahre gerechnet vielleicht mehrere Millionen da reinhaue. Über Trikots, das haben wir schon festgestellt, ist die Refinanzierung kaum möglich. Aber die Ausrüster, die Sportartikelhersteller versuchen natürlich einen gewissen Teil zumindest zu refinanzieren, indem sie ihre Produkte zusätzlich verkaufen. Deswegen vielleicht auch manche Preisanhebung, die nicht jedem Fan gefällt. Aber auch die Werbegewinne, wenn man Werbung macht, ob im Fernsehen, an der Bande und sonst wo, weiß man ja auch nicht immer, kommt das wirklich bei jedem an. Also eine gewisse Unsicherheit ist natürlich immer dabei. Da sagen die Marketingleute, das Ergebnis, die Impact-Wirkung ist schwierig zu ermitteln. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Summen, die heute auch gefordert und auch gezahlt werden, sind im Grunde reine Wettbewerbsabwehr. Es ist ja interessant zu sehen, wir haben ja gerade den Fall, dass Adidas von Nike beim Deutschen Fußballbund verdrängt wird, weil Adidas gesagt hat, diese 100 Millionen, die da von Nike aufgerufen worden sind, die machen wir nicht mehr mit. Weil wir hatten schon einen der höchsten Ausrüsterverträge abgeschlossen, nachdem die Mannschaft Weltmeister geworden ist in Brasilien. Aber nach Brasilien ist jetzt praktisch 10-12 Jahre nichts mehr groß gekommen. Das heißt, da wurde sportlich nicht entsprechend dem geforderten Wert geliefert. Jetzt wird Nike das mal machen, aber Nike kann jetzt von sich behaupten, dass sie einen oder den führenden, den traditionellsten Sportartikelhersteller der Welt im Fußball in seinem Heimatland im Grunde eine Schlappe versetzt haben. Und das alleine ist wahrscheinlich für Nike, wir werden das noch erleben wahrscheinlich, wenn die demnächst ihre Marketingmaschine anschmeißen, das wird noch uns deutlich um die Ohren gehauen werden in Deutschland.
Das Thema Nationalmannschaft machen wir vielleicht zum Schluss nochmal mit Hinblick auf die WM. Aber jetzt noch mal kurz zum Thema Sondertrikots aufzukommen. Auch das war ein wichtiges Thema in Ihrem Vortrag im Herbst. Ein Sondertrikot, das war ein bisschen vorher schon, aber Sie haben es dann noch mal dort benannt. Sie haben eine eigene Studie gemacht zum Thema Sondertrikots und die Entwicklung seit 2007, 2008 bis heute. Erzählen Sie ein bisschen dazu.
Ja gut, es ist also so, Sondertrikots hat es vielleicht immer schon mal gegeben, aber seit 2007 hat die DFL als Spielorganisationsgruppe erstmals zugelassen, dass neben den offiziellen Trikots auch ein Sondertrikot getragen, beim offiziellen Spiel getragen und zusätzlich angeboten werden darf. So, das haben am Anfang in der ersten Saison gerade mal 3 Vereine genutzt. Also das war dünn. Inzwischen sind wir so weit, dass wir in der ersten, zweiten, dritten Liga sagen, weit über 40 Sondertrikots sind erschienen. Und wie ich von meinem Gegenüber gelernt habe, über 140 Trikots gibt es inzwischen in diesen Ligen, was so alles angeboten
könnte
wird.
Könnte man machen. Also man könnte, wenn man alle Maßnahmen umsetzt, die man darf pro Saison, wenn alle Vereine mitmachen, könnte man 140 Sondertrikots machen.
Das ist natürlich schon Wort. Und da ist die Frage, warum passiert das und wie ist die Entwicklung? Nun erstens, die Sondertrikots sind ein Mittel für Vereine wie Ausrüster, zusätzliches Geld zu verdienen, weil diese Trikots kommen natürlich zu den Normalverkäufen der Standardtrikots, der Standarddesigns dazu. Auch dafür vielleicht mal ein paar Zahlen. Eines der erfolgreichsten Sondertrikots überhaupt hat Borussia Dortmund herausgegeben. Es war das Kohle-Stahl-Trikot aus der Saison 22/23, wo sogar so viele Trikots, nämlich 170.000, gekauft wurden, die erst noch in der nächsten Saison 23/24 zur Auslieferung kamen, was natürlich den Umsatz dann in der Zeit auch wieder rumgetrieben hat. Beim HSV, der nun angefangen hat, gerade vor kurzem erst sein Trikot mit der Jahreszahl 1887, das ist nicht nur die Anzahl Gründungsjahr des HSV, sondern auch Anzahl der Spiele, die der HSV irgendwo, glaube ich, in der Topklasse gemacht hat. haben sie rausgegeben und haben 70.000 verkauft davon in ganz kurzer Zeit. Also insofern zeigt das schon, dass Sondertrikots eine unheimliche Wucht haben können. Auf der anderen Seite gibt es auch Sondertrikots, die haben so einen schon inzwischen, ja, wie sagen wir mal, routinemäßigen Stand im Verein. Der erste Köln und Mainz 05 bringen seit 14, 15 Jahren ungefähr Karnevalstrikots heraus. Diese Trikots haben natürlich nicht diese Wucht des Verkaufs, wie so ein Sondertrikot, was jetzt HSV oder Dortmund da gemacht haben. Aber zum Beispiel die Kölner verkaufen zwischen 4.000 bis 8.000 Stück von dem Karnevalstrikot, während die Mainzer ihre Jahreszahl als Auflagenbegrenzung 1905 nehmen. Also 1905 Trikots werden aus. So, die Anzahl der Sondertrikots sind immer sehr unterschiedlich. Im letzten Jahr, 2025, gab es zum Beispiel das erste Mal ein Sondertrikot einer Fußballnationalmannschaft. Das war das deutsche DFB-Trikot, weil der DFB 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Er hat also in Anknüpfung an bestimmte Retro-Design-Elemente hat er ein Trikot kreiert, was also zusätzlich zu den normalen, alle zwei Jahre jeweils zu einem großen Turnier herausgegebenen Trikot-Designs angeboten worden ist. Und dieses Trikot hat natürlich dadurch auch eine besondere Zustimmung oder Akzeptanz gefunden, weil es war so ein klassisches Trikot ohne Brimborium und ohne große Elemente. Das sieht
sehr gut aus.
Ja, das ist schick, zeitlos, neutral, retromäßig gemacht und war auch, wie ich gehört habe, also sehr, sehr gut angekommen. Da hat Adidas also auch nochmal ein bisschen zuschlagen dürfen und ein bisschen noch von seinem damaligen oder aktuellen Sponsorbetrag verdienen können oder teilfinanzieren können. Aber das sind so Dinge, wo also versucht wird, mit diesen Sondertrikots immer wieder neue Akzente zu setzen. Und das weitere wichtige Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, es sind oft nicht die normalen Fans, die so etwas kaufen. Es sind dort auch oft neue Fans, die zusätzlich kaufen.
Da seht ihr mal, der Probealarm, den ich nicht wusste, dass er kommt heute. Herr Dr. Roman war vorbereitet, er hat sein Handy ausgemacht, ich habe meins nicht ausgemacht, ich wusste nicht, dass er kommt. Und jetzt machen wir weiter mit der Nationalmannschaft. Ich hatte Herrn Dr. Roman gefragt, wie er die Auswirkungen sieht jetzt für die WM, die jetzt bevorsteht, auch unter der politischen Situation, die wir jetzt haben. Und bringt es diesen Erfolg, auch jetzt Verkaufssicht für die Fans, wir haben 48 Mannschaften, was ja dann auch nochmal ein zusätzliches Ding. Wie bewerten Sie das Ganze, was da jetzt Sommer auf uns zukommt?
Also wir haben jetzt in 2026 in den USA eine Fußball-WM, die ist in meiner Sicht nicht vergleichbar mit der 1994er WM. Sie haben schon angesprochen, Ausrüstung, also die Veranstalterländer sind mehr Mannschaften. Und es gibt also auch politisch sowohl auf Seiten der Regierung in den USA als auch bei der FIFA zwei Leute an der Spitze, die das sehr unterschiedlich handhaben und sehr unterschiedliche Führungsprinzipien. Die WM wird trotzdem noch einmal interessant werden, weil natürlich dadurch, dass so viele beteiligt sind, wird die Aufmerksamkeit, die Reichweite, das Verfolgen der Spiele wird natürlich ein viel, viel größerer Wert sein. Also ich rechne damit, dass die Reichweiten, die Einschaltquotenwerte und alles sich deutlich erhöhen nach oben. Womit ich allerdings nicht rechne, ist, dass es für die Zuschauer vor Ort ein besonders angenehmes und schönes Spektakel wird. Und womit ich auch nicht rechne, ist, dass es einen besonderen Push, einen Impuls für den amerikanischen oder für den Fußball auf dem amerikanischen Kontinent gibt. Wir haben nach 94 damals eine sehr starke positive Entwicklung gesehen. Die Amerikaner haben Riesenfortschritte gemacht, dass heute, wir haben eben darüber gesprochen, Marco Reus auch da in Amerika spielt, Müller in Kanada spielt. Also das ist schon interessant, dass sogar in der Breite viele, viele, viele Spieler, nicht nur mal einzelne alternde Stars, sondern es gehen auch viele noch hin, die man kennt und die auch heute auch noch gut vielleicht hier in der Bundesliga spielen können. Und das bedeutet für mich, dass die Qualität des amerikanischen Fußballs sich auf entwickelt hat. Das ist gut so. Was die WM angeht, glaube ich, dass Adidas als Ausrüster letzte Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft nochmal alle Marketingregister zieht, die es eben geht. Ich glaube, wir werden also eine Adidas-Feuerwerk erleben, wie wir es lange nicht hatten. Und ich glaube, dass auch jetzt mit dem Hype, auch dass viele Leute dort sind, die einfach ein Trikot einer bekannten Mannschaft sich kaufen wollen, weil sie sagen, unsere kleine Mannschaft aus Curaçao oder sonst woher ist jetzt dabei, dann wollen wir auch sagen, so Curaçao-Trikot, Deutschland-Trikot und vielleicht Brasilien-Trikot, guck mal hier, wir waren dabei. Ob das wirklich dazu führt, dass ein neuer Rekord erfüllt wird, glaube ich nicht. sportlich, ob da die deutsche Mannschaft tatsächlich so weit kommt, dass sie nachher auf Platz 1 steht, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall wage ich die nicht mal so mutige Prognose, dass die 3 Millionen Trikots, die Adidas von dem WM-Design Brasilien 2014 verkauft hat.
Probe Endernamen. Jetzt haben wir es. Wir waren stehen geblieben beim Umsatzprognose 3 Millionen verkaufte.
Ja, also das war ja das erfolgreichste Jahr seit langem, dass wir wieder Weltmeister geworden sind in Brasilien. Und da muss man sagen, Adidas hatte bis zum Turnier 2 Millionen verkauft, also bis zum Endspiel. Und hat danach noch bis Weihnachten 1 Million weitere Trikots verkauft. Das heißt also, die Begeisterung der Deutschen für ihre Nationalmannschaft war damals so riesig, dass noch 1 Million Menschen zusätzlich das Trikot mit dem 4. Stern haben wollten. Und deshalb doch Adidas das Ganze nochmal aufgelegt hat und hat bis Weihnachten also nochmal 1 Million Trikots von diesem Design ausgeliefert. Deswegen, meine Prognose ist nicht so unbedingt wagemutig, sondern das ist reine nüchterne Arithmetik. Wir werden in diesem Jahr, selbst wenn wir Weltmeister werden sollten, was auch nicht unbedingt so wahrscheinlich ist, werden wir bei weitem nicht diese Zahl erreichen. Bei weitem nicht. Ich glaube, Adidas dürfte froh sein, wenn die Millionengrenze klar überschritten wird. Also ich rechne zwischen 1,2 bis 1,5 Millionen im erfolgreichen Fall. Sollte die Nationalmannschaft früh ausscheiden, würden wir wahrscheinlich noch einige sehr traurig sein, dass so viele Lagerbestände irgendwo sich auftürmen.
Wie viele Trikots wurden denn eigentlich von den Pinken verkauft? Wissen Sie
das? Es wurde immer gesagt, das ist das beste Auswärtstrikot, was Adidas je herausgebracht hat. Also wir reden nur über das Auswärtstrikot. Generell ist das Heimtrikot immer das erfolgreichste Trikot, weil das die klassischen Farben und die klassische Ausdrucksweise wiedergibt, wie eine Nationalmannschaft in ihren Kernfarben auftritt. Man hat ungefähr einen Anteil zwischen 60-70% Heimtrikot und 30-40% sind andere Trikotdesigns, vor allen Dingen natürlich das Auswärtstrikot. Jetzt sagt man, bei dieser Europameisterschaft 2024 sei die Hälfte der gesamten Trikots von 1,5 Millionen sei 750, also 700 bis 800.000 Trikots seien Auswärtstrikot gewesen. Und das ist dann wirklich eines der erfolgreichsten Trikots überhaupt gewesen, die man in diesem Auswärtsdesign gemacht hat. Es gibt einige Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass natürlich das Trikot generell gut aussah. Es war geschickt gemacht, das Design passte. Das zweite war natürlich, dass mit dieser extrem mutigen Farbe man ein Trikot gewählt hatte, das bisher noch keiner in dieser Farbe hatte. Und dieser Neuigkeitscharakter, dieser Einmaligkeitscharakter hat natürlich auch viele bewogen, sich dieses Trikot zu kaufen.
Kann man eigentlich sagen, ob es in Deutschland auch andere Nationalmannschaften verkauft werden? Also, oder kann man sagen, Deutschland ist Deutschland und sonst gar nichts?
Nein, wir haben in Deutschland es gibt also, wenn Sie so Umfragen sich anschauen von Fans, welcher Nationalmannschaft folgen Sie, dann sind nicht alle Deutschen nur der deutschen Nationalmannschaft zugehörig zu rechnen, sondern es gibt schon andere. Brasilien ist ganz stark im Kurs. Frankreich gehört auch dazu. Also diese beiden Nationen, Deutschland, Brasilien und Frankreich, sind diejenigen Nationen, die in den Trikotverkäufen den Deutschen am nächsten kommen, aber natürlich mit großem, großem Abstand.
Es gab ja, glaube ich, welche WM, wo die Isländer halt so nach vorne gestürmt sind. Die haben sich ja auch großer Beliebtheit erfolgt. Gibt es da dann im Nachgang auch nochmal, wo man sagt, okay, ja klar, man hat das gesehen und dann auf einmal Fans sagen, ich möchte jetzt unbedingt das Island-Trikot haben oder mir gefiel das Finnland-Trikot zum Beispiel sehr gut mit dem Kreuz. Kann man da sagen, dass das in Deutschland einen relevanten Verkauf hat? Wahrscheinlich nicht.
Hat keine große Relevanz für den Verkauf. Natürlich gibt es da mal so einen kleinen Hype, dass also solche Trikots nachgefahren werden. Die Isländer damals mit ihrem Hu-Auftritt, ja, der natürlich in den Stadien große Freude aufgemacht hat und auch für viele Fans ein Thema war, das kaufe ich mir oder hole ich mir. Dann ist aber oft auch nicht in den Läden nachgefragt worden, sondern wurde über internationale Fanshop- und E-Commerce-Portale wurde dann eben das Trikot gekauft. Das passiert auch bei anderen. Es gibt aber natürlich Läden, zum Beispiel wie Intersport oder Karstadt Sport, die großen Sporteinzelhändler in Deutschland, die natürlich dann auch solche ausländischen Trikots bevorraten und stationär verkaufen.
Herzlichen Dank für diesen sportlichen Teil. Ganz zum Schluss möchte ich natürlich von Ihnen erfahren, Sie haben sich ja jetzt, haben Sie angedeutet, viele Teile schon abgegeben, machen den Duisblätter zusammen mit den ESB, machen keine neue Akquise mehr, machen ein bisschen Beratung vielleicht hier und da noch. Gastauftritte in Medien sind sie immer noch beliebt. Sie haben gerade gestern, haben sie mir erzählt, waren sie ja einen Fernsehsender hier bei Ihnen. Wie sieht denn jetzt Ihr Arbeitsplatz? Haben Sie jetzt denn mehr Zeit für andere Dinge, die Sie sonst nicht hätten machen können oder die Sie jetzt machen, wo Sie sagen, das ist viel zu lange liegen geblieben?
Es ist ja so, jeder hat ja auch seine privaten Hobbys, Wünsche und eine Familie, die man hat, darf auch ihren Anteil einfordern. Es ist ja so, dass ich derzeit natürlich sehr gerne zustimme, wenn meine Frau irgendwas plant und macht und tut, unter anderem Reisen in fremde Länder nochmal, das ist auch erweitert den Horizont. Aber ich bin natürlich jemand, und wer mich kennt, der weiß das, ich kann nicht spazieren gehen oder mich auf eine Parkbank setzen und nur den ganzen Tag in die Sonne gucken. Das ist nicht mein Thema, auch nicht im Alter. Deswegen möchte ich mich immer ein bisschen beschäftigen. Es gibt auch das ein oder andere Ehrenamt, was einem dann so angetragen wird. Und wobei ich das immer nur noch mit Zustimmung meiner Frau annehme, wenn sie der Meinung ist, es macht Spaß oder nicht. Ich habe in den letzten 7 Jahren mich sehr intensiv beschäftigt mit einem Verein, der die Stadtgeschichte und Denkmale schützen will, hier in meiner Heimatstadt. Und wir haben dort nicht ganz ohne Erfolg, haben wir also schon einiges auf den Weg gebracht. Und das füllt einen sehr aus und man merkt auch, wenn man systematisch gelernt hat, an Sachen ranzugehen und lösungsorientiert vorzugehen, dann kann man auch, obwohl manche sagen, ja, da ist nichts zu machen, das ist eben altes Haus und verfällt, dann kann man trotzdem was machen und kann was bewegen. Und ein bisschen Kreativität, hoffe ich, dass die in meinem Kopf noch ein bisschen bleibt, dann werde ich das also gerne weiter verfolgen. Aber wie heute auch die eine oder andere Unterbrechung bei unserem Gespräch gezeigt hat, es gibt dann immer wieder auch natürlich die Ansprache, man ist erreichbar.
Und dann ganz zum Schluss, Sie schreiben ja auch noch weiterhin. Ich habe ja ein Buch vor mir liegen, was Sie geschrieben haben, mein Sportverein, Praxiswissen für ein erfolgreiches Marketing im Amateur- und Breitensport. Und ich glaube, da geben Sie Ihr Wissen aus den letzten 30 Jahren, 20 Jahren wieder an den Amateurverein.
Genau, ich habe auch natürlich im Amateurverein hier selber, ich habe gesagt, früher Fußball gespielt, auch selber ein bisschen zurückgegeben. Aber es war mir jetzt ein Anliegen, zusammen mit dem Partner Andreas Ullmann, dass wir mal ein Buch schreiben, das als Praxisfibel, als Alltagsanleitung auf dem Schreibtisch in jedem einfachen Amateur- oder Breitensportverein liegen kann, weil nicht jeder ist gelernter Marketingmann, nicht jeder ist gelernter Fachmann für Managementaufgaben oder für Finanzen oder anderes. Und wir versuchen mit diesem einfachen Buch über Checklisten, über Praxisbeispiele, über einfache Sprache den Leuten Anleitungen zu geben, die als Ehrenamtler in vielen Vereinen in Deutschland tätig sind. Und ohne Ehrenamt kann auch kein Profisport gedeihen.
Lieber Dr. Roman, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen da sein durfte. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald nochmal wieder. Ja. Bis dahin, alles Gute.
Danke gerne.